Atemweg
Spezial. Anlässlich des Kongress der DGP 2026. Herzlich willkommen zu unserem ersten Atemweg-Spezial vom Kongress der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie 2026. Schön, dass Sie reinhören. In diesem Atemweg-Spezial schauen wir auf die COPD. Und das tun wir mit Professorin Diana Stolz, der ärztlichen Direktorin der Klinik für Pneumologie am Universitätsklinikum Freiburg, und mit Professor Frederik Trinkmann, Leiter der Asthmaambulanz an der Thoraxklinik am Universitätsklinikum Heidelberg. Er ist hier auch geschäftsführender Oberarzt der Pneumologie und Beatmungsmedizin. Und los geht's mit den beiden und ihrem Eindruck hier vom Kongress der DGP 2026.
Toll. Tolles Wetter, tolle Stimmung, viele neue und alte Gesichter, ein bisschen Zeit zum Netzwerken und tolle Sessions. Gerade jetzt, wenn man über die COPD sprechen, das sind, glaube ich, knapp 300 Sessions, die wirklich mit COPD geführt werden. Ganz tolle Daten und ich freue mich, dabei zu sein.
Die Säle sind voll, obwohl das Wetter so gut ist. Und das spricht natürlich in irgendeiner Form fürs Programm, das ist ganz klar. Und das ist wirklich toll zu sehen, dass wir so viele Menschen wieder in Innenräumen sehen dürfen. Gerade nach Corona nimmt das jetzt wieder Fahrt auf. Und von daher sprechen die vollen Säle trotz des Wetters für sich, glaube ich.
Professorin Stolz, Sie waren ja schon mal zu Gast bei Atemweg. Und da haben wir über so einen anderen neuen Blick auf die COPD gesprochen. Auch was Früherkennung angeht, Risikofaktoren. Das im Hinterkopf, wenn Sie jetzt auf diesen Kongress schauen, was ist denn da wichtig? Jetzt ganz aktuell, wenn wir sagen, wir müssen eben unseren Blick auf die COPD verändern.
Ja, ich glaube, seit unserer Lancet Commission Publikation in 2022, bei dem wir unterschiedlichen Ätiologien der COPD nochmals in Gespräch gebracht haben, unter anderem die Frühgeburten als Ursache der Erkrankung, ist sehr, sehr viel passiert. Unter anderem wurde jetzt die Atemwegsdysfunktion, also die kleinen Atemwegsdysfunktion, als zentral in dieser Erkrankung erkannt. Also nicht nur etwas, die beim Asthma seit Jahren jetzt so ein bisschen in aller Munde ist, aber auch in der COPD. Und in Deutschland ist schon sehr konkret was passiert. Vor kurzem kamen die S2K-Richtlinien. Zugegebenermaßen keine systematische Review-Guideline basiert, aber doch eine Opinion-Piece, die tatsächlich für uns alle im Lande sehr wichtig ist. Und bei diesen Richtlinien sehen wir schon, dass die COPD nun diagnostiziert werden kann, auch wenn der Patient oder die Patientin nicht eine spirometrische Obstruktion nachweist. Und das ist wirklich, das sind so Welten von dem, was wir vor ein paar Jahren haben, bei dem wir gesagt haben, wir sind wirklich fixiert auf eine Messung in der Spirometrie, obwohl wir wissen, COPD ist eine sehr heterogene Erkrankung. Ich glaube, das ist jetzt für mich maßgeblich, um zu zeigen, dass doch etwas passiert ist. Und ich wäre jetzt nicht überrascht, dass auch in der Therapie wir jetzt eine größere und eine schnelle Entwicklung sehen werden, weil wir einfach Patienten früher identifizieren und besser behandeln, als wenn wir uns nur auf die Spirometrie fokussieren.
Ich kann nur zustimmen, weil es extrem wichtig ist, was wir in den letzten Jahren über die Krankheit gelernt haben. Und wir haben eben gelernt, dass COPD weit mehr ist als Flusslimitierung, die wir in der Spirometrie messen, und eben auch Parameter wie die Überblähung, die Small Airway Disease ganz, ganz wesentlich sind. Und ich denke, eine ganz, ganz spannende Arbeit auf dem Boden der Lancet Commission, die hat natürlich die Grundlage gelegt, das ist wirklich eine extrem wichtige Arbeit gewesen. Und die Hypothesen, die dem Ganzen zugrunde liegen und was eben auch ausgeführt wurde, das zeigt sich eben jetzt auch mit Daten, dass diese Überlegungen absolut richtig sind. Wir haben zum Beispiel aus der COPD Gene Study gesehen, dass man eine COPD, die dann kein O mehr hat, eben nur durch Bildgebung und klinische Symptomatik auch diagnostizieren kann. Das wurde vorgeschlagen. Und wenn man das tut, und das ist das Entscheidende, dann sieht man, dass diese Menschen, die eben nicht die Atemflusslimitierung haben, aber eben nach dieser Klassifikation eine Krankheit, dass damit Mortalität assoziiert ist, Exazerbation und Lungenfunktionsverlust. Und das führt dann eben genau zu der Frage, was bieten wir therapeutisch an, wann intervenieren wir? Und wir sind im Moment mit der Intervention einfach zu spät. Wir sind weit fortgeschritten in den Stadien und einfach mit dann nur noch limitierten Möglichkeiten einzugreifen.
Lassen Sie uns dabei gerade bleiben, Professorin Stolz. Sie haben es ja auch schon angedeutet, mit dem Outcome für die oder mit den Veränderungen dann in der Praxis. Starten wir bei Ihnen, Herr Professor Trinkmann. Was, Sie sind ja klinisch, aber auch forschend tätig, alle beide. Was nehmen Sie denn wahr an Impulsen jetzt konkret für die Praxis vor diesem Hintergrund im Kontext der COPD-Therapie?
Bei der Therapie müssen wir ehrlicherweise sagen, sind unsere prospektiven Daten natürlich eingeschränkt, aktuell noch, weil die randomisierten, kontrollierten großen Zulassungsstudien sich an den klassischen Parametern orientieren. Aber es gibt einige wichtige Punkte, weil ich denke, und das kann man aus anderen Krankheitsentitäten lernen, dass es immer hilfreich ist, wenn ich eben früher therapiere oder wenn ich eben einen Progress in dem Stadium schon aufhalten kann. Und das betrifft natürlich einerseits Pharmakotherapie, da brauchen wir natürlich Daten, aber das eröffnet natürlich auch Möglichkeiten, nicht medikamentöse Maßnahmen, Tabakentwöhnung, ganz, ganz wichtiger Punkt. Vaping ist natürlich jetzt gerade bei den Jugendlichen ganz zentral, dass wir solche Trigger eben ausschalten. Infektprävention, Impfung, körperliches Training, also das ist ja viel, sehr, sehr vielschichtig. Und das sind Dinge, die man wirklich auch so umsetzen kann und eben auch, und das ist, glaube ich, auch fair im Moment zu sagen, dass wir trotzdem das Fenster öffnen müssen, dass wir eben auch an andere, auch medikamentöse Interventionen denken, mit Daten, die wir da natürlich jetzt generieren müssen, ganz klar.
Also immer noch der multimodale Ansatz. Was ist Ihnen wichtig? Was nehmen Sie als Impuls für die Praxis mit von diesem DGP?
Ja, so wie Professor Trinkmann schon sagte, diese JAMA-Arbeit vom Studio Bad hat uns gezeigt, dass ungefähr 15% der Patienten, die gemäß Spirometrie keine COPD hätten, haben tatsächlich eine Erkrankung und dass die Prognose dieser Patienten vergleichbar ist mit Patienten, die eine spirometrische Obstruktion haben. Also somit für mich ganz klar, wenn wir jetzt in der Spirometrie keine Einschränkung des Flusses, also der Tiefenohr ist normal, aber wir Anhaltspunkte haben für eine kleine Atemwegserkrankung, also Small Airway Disease, müssen wir überlegen, welche Therapie wir einsetzen. Und das heißt ganz konkret, jetzt haben wir das auch in der Guideline in Deutschland zu sehen, wenn ich einen Anhaltspunkt habe, wenn wir eine Einschränkung von den mittleren expiratorischen Flüssen haben oder wenn wir eine Überblähung haben, dürfen wir diese Patienten als COPD charakterisieren und anhand von den klinischen Charakteristiken, also Anzahl Exacerbationen, Eosinophilen, an eine Therapie denken. Und das kann eine bronchodilatatorische Therapie sein oder kann eine Kombination sogar sein, eine Triple-Therapie, abhängig, wie gesagt, von der Präsentation. Und ich glaube, das ändert sich viel. Und da haben wir nur diese 15%, ist nur basiert auf CT-Bilder und auf die Symptome. Wenn wir noch sagen, wir würden die Oszillometrie dazu nehmen oder die N2 Washout, die wir von der CF-Trials, Mukoviszidose-Studien kennen, dann wäre die Anzahl Patienten noch höher. Und ich glaube, dahingehend werden wir in den Studien deutlich mehr Daten in der nächsten Zeit sehen.
Sie sprechen die nächste Zeit an und dieser neue Blick, Sie haben es ja beide gerade skizziert, hat natürlich einen Impact für die Praxis, weil wir die PatientInnen anders identifizieren. Es ist der 66. Kongress. Spinnen wir mal weiter 4 Jahre, dann ist es der 70. Kongress. Über was unterhalten wir uns dann, Professorin Stolz?
Ja, also ich glaube, in 4 Jahren werden wir uns fragen, was war nochmals die COPD, oder? Nein, ich denke tatsächlich, wir werden wahrscheinlich zurückblicken und denken, oh, wir haben wirklich Zeit vergeudet, mehreren Jahren und die Möglichkeit verpasst, die Erkrankung früher zu diagnostizieren und früher zu therapieren. Und wir werden uns anfangen, Gedanken zu machen bei dieser anderen diagnostischen Möglichkeiten, wie ganz konkret, was wir sonst für Interventionen entwickeln können, diese Patienten früher und gezielter zu behandeln.
Welche Rolle werden in 4 Jahren dann KI-unterstützte Systeme spielen? Haben Sie da eine Idee?
Basierend auf den Daten, die wir heute haben, die auch auf dem DGP hier gezeigt wurden, möchte ich nochmal den Punkt aufgreifen, den Frau Professor Stolz gerade gemacht hat, was die Diagnostik angeht. Wir haben mittlerweile gute Daten, und da kommt das Thema KI eben jetzt auch ins Spiel, dass wir, wenn wir uns Kontrollen anschauen, die lungengesund sind und COPD-Patienten im Goldstadium 1, 2 und versuchen Patienten mit Risiko, also rauchende Patienten mit Symptomen oder Medikation sogar zu unterscheiden, dann kann man sehen, dass wenn man solche diagnostischen Tests, die sensitiver sind, also die Oszillometrie, Frau Professor Scholl schon angesprochen, auch der Washout, dann sieht man eben sehr schön, dass die Risikopopulation genau die gleichen Muster in den kleinen Atemwegen, in diesen sensitiven Tests aufweist, wie CPD-Patienten mit diagnostizierter, vermeintlich früher Erkrankung. Und das hatten wir in der CAPTO-Studie eben entsprechend untersucht. Und was ich mir jetzt erhoffe, um den Bogen zu spannen, man kann mit einem KI-Ansatz diese Patienten identifizieren. Und wenn ich diese Zusatztests mache, wird die Genauigkeit deutlich höher, als wenn ich nur die Spirometrie bemühe. Und meine Hoffnung für den 70. Kongress, wo immer er dann auch stattfinden wird, ist, dass wir eine Antwort auf die Frage haben, wie schreitet die Krankheit bei diesen Patienten fort und hoffentlich, was kann ich dagegen frühzeitig tun? Das wären zwei wichtige Fragen, die wir bis dahin hoffentlich beantwortet haben.
Es bleibt total spannend und ich freue mich drauf. Vielleicht haben wir ja die Gelegenheit, dann in 4 Jahren, wo auch immer, vielleicht in Freiburg, uns wieder zu unterhalten und zu schauen, wo sind wir gelandet. Vielen, vielen Dank an Sie beide für Ihre Zeit und Ihre Expertise.
Ja, Dankeschön.
Dankeschön.